mit Gott im Bunde. Wir haben gerade eine Predigtreihe, die auch total gut zur Taufe passt. Auch wenn wir das jetzt nicht absichtlich so geplant haben, aber ich bezweifle, dass es wirkliche Zufälle gibt. Mit Gott im Bunde. Wie ich habe das letzte Mal gefragt, wie viele Bünde gibt es und mit wem hat Gott einen geschlossen? Mal schauen, ob ihr euch das vom letzten Mal gemerkt habt. Vier, genau. Der erste, Noah, den hatten wir letztes Mal. Und als kleine Wiederholung, das Ergebnis, den Ertrag von letzter Woche. Das erste, der ewige Gott verbündet sich mit den vergänglichen Menschen und sagt ihnen, ich bin da. Das zweite, Gott übernimmt Verantwortung für seine Schöpfung. Ebenso soll der Mensch Verantwortung übernehmen. Und das dritte, bei Noah, das war ja die Geschichte mit der Arche und dem Regenbogen. Immer wenn du einen Regenbogen siehst, dann denke daran, dass Gott dich liebt. Das war sozusagen das erste Mal, dass Gott mit den Menschen einen Bund geschlossen hat. Der zweite Bund, das zweite Mal, dass Gott einen Bund geschlossen hat, das ist die Geschichte von Abraham. Und ich mag Abraham. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich meine, manche Geschichten von ihm kennt ihr. Aber Abraham ist für mich so eine Identifikationsfigur. Deswegen habe ich es genannt, Abraham Abenteuerleben. Abraham macht sich auf den Weg. Er bleibt auch mal stehen. Er schwankt zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Bei ihm geht's in seinem Leben mal bergauf und bergab und das nicht nur geografisch gesehen. Mir ist wichtig, dass du verstehst, Abraham ist nicht nur ein alter Mann, der vor 4000 Jahren irgendwo in der Wüste gelebt hat, sondern Abraham ist jetzt. Abraham bist du. Warum? Abraham steht für Aufbruch, ja? Abraham hat sich aufgemacht, ist aufgebrochen. In ein neues Land. Ich lade dich ein, schau mal auf dein Leben. Erinner dich, wo gab's Situationen, wo du aufgebrochen bist, ja? Wo du dich auf den Weg gemacht hast. Vielleicht in ein neues Land, ja? Vielleicht an einen neuen Ort, in eine neue Stadt, in eine neue Beziehung oder in einen neuen Beruf. Erinnerst du dich? Wie war das? Die Begeisterung. Vielleicht ein bisschen die Sorge, aber auf alle Fälle dieses Kribbeln, diese Spannung. Abraham steht für neues Wagen. Wir gehen los. Aber Abraham ist auch stehen bleiben. Ich finde das total interessant, wenn man so auf den Lebensweg von Abraham schaut. Er hat ganz früh schon die Verheißung bekommen, also eigentlich sein Vater, aber er ist mitgegangen, ich will euch in ein Land führen. Macht euch mal auf den Weg. Und sie sind da so gegangen und kamen an eine schöne Oasenstadt, Haran, und haben da Pause gemacht, ist ja verständlich. Nur hat ihnen da so gut gefallen, dass sie da einfach sitzen geblieben sind. Dass sie sich angesiedelt haben. Auch verständlich. Abraham steht auch für das Zurückziehen in seine Komfortzone. Verweile doch, du bist so schön. Aber das Leben bleibt nicht stehen. Auch wenn du nicht sagst, ja, ich habe jetzt nicht vor, ins Ausland zu gehen oder einen Umzug oder so. Nein, aber dein Leben verändert sich. Ja? Nichts bleibt, wie es ist. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Und so sagt auch Gott zu Abraham, mach dich auf den Weg. Du bist noch nicht da, wo ich dich haben will. Das ist diese große Aufbruchssituation. Schon wieder aus dem Gewohnten heraus. Abraham, verlass dein Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham heißt, bleib nicht stehen, ja? Dein Leben ist dynamisch. Verlass deine Komfortzone, damit du den Anschluss nicht verlierst. Aber Abraham steht auch für Scheitern. Abraham hatte massive Glaubenszweifel. Ob das wirklich so wird, wie es Gott ihm versprochen hat, ja? Wie wird das weitergehen? Wie geht mein Leben? Wie wird es in Zukunft aussehen? Was wird aus meinen Hoffnungen? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Abraham war verzweifelt. Gott hatte ihm damals versprochen, ich werde dir Nachkommen geben. Ja, das war das Problem von Abraham und Sarah, die hatten keine Kinder. Und Gott hat versprochen, ich werde dir welche geben. Aber er hat ihr nicht gesagt, wann, morgen, in einer Woche, in 3 Jahren. Und daran ist Abraham verzweifelt und hat gesagt, ey, wenn Gott mir das sagt, dann muss ich selber nachhelfen. Und hat diese etwas merkwürdige Idee gehabt, eigentlich seine Frau sogar, mit seiner Magd dann eben für selber für Nachkommen zu sorgen. Und der Erfolg davon war Ismael, sein eigentlich Erstgeborener, aber nicht mit seiner Frau, mit der Sarah, sondern mit seiner Magd. Und ich brauche das nicht im Einzelnen auszuführen. Ihr kennt es oder ihr könnt es euch zumindest vorstellen, wie viele Probleme, wie viele Verletzungen dadurch entstanden sind. Wie viele Schicksale durch Abrahams Eigensinn. Diese zerbrochene Familiensituation, ja, die ihn damit geendet hat, dass er dann die Hagar und den Ismael buchstäblich in die Wüste geschickt hat. Ja, die dann in der Wüste saß und geweint hat mit ihrem Kind. Abraham steht bei allem Guten auch für Schuld und Scheitern. Und deswegen finde ich, ist er unserem Leben so nah. So anders die kulturelle Situation damals war. Aber Gott bleibt dran. Und das ist auch das Bemerkenswerte am Abraham. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige. Führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir die feste Zusage, ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Weißt du, die Kinderlosigkeit von Abraham, das war sein Kreuz, das war eine große Belastung für ihn. Das war damals noch viel dramatischer als heute, weil damals bedeutete keine Kinder, keine Rente, ja? Und das war dann auch noch so eine ideelle Sache, boah, jetzt stirbt mit mir meine Familienlinie aus. Das ist beides heute nicht mehr so, ja? Aber ich bin mir sicher, jeder hat irgendwo sein Kreuz zu tragen. Jeder hat in seinem Leben irgendwas, das ihn belastet. Vielleicht wissen das die anderen Leute gar nicht. Bei Abraham war das, dass er keine Kinder hatte. Und genau da setzt Gott an. Er sagt, Abraham, ich kenne dich. Ich kenne deine Bedürfnisse. Ich kenne deine Enttäuschungen, deine Verzweiflungen. Ich sehe auch das, was du zurückgelassen hast. Und ich lasse dich damit nicht alleine. Ich gehe mit auf deinem Weg. Das ist diese Sache mit dem Bund. Weißt du, Gott hätte das nicht nötig. Das finde ich immer wieder wichtig zu betonen. Gott wäre Gott auch ohne Menschen. Gott wäre auch Gott, wenn er allen Menschen egal wäre. Aber er will das nicht. Ich glaube, und so steht es auch in der Bibel, dass Gott die Menschen geschaffen hat als Gegenüber. Als Lebewesen, die eine Beziehung mit ihm haben können. Und er ruft jeden Menschen. Ja? Er lädt jeden ein und sagt, hey, ich habe dich geschaffen, ich habe dich lieb. Ich möchte deinen Lebensweg mitgehen. Und das ist diese Sache mit dem Bund. Gott hat das nicht nötig. Er ist nicht dazu verpflichtet. Aber er sagt ja zu dir. Er streckt dir die Hand hin. Und ich glaube, dass Gott sich über jeden Menschen freut, der diese Hand nimmt und sagt, jawohl, ich gehe mit. Ja, bei kleinen Kindern, wenn man eine schwierige Strecke geht, die strecken automatisch die Hand hin. Oder wenn sie irgendwo balancieren, ja, dann kommt die Hand. Und als Vater streckt man die hin und nimmt sie an der Hand. Und ich glaube, dass das ein total gutes Bild ist für das eigene Leben. Ja? Ich meine, ich balanciere manchmal auch noch auf so kleinen Balancierstangen. Aber ich glaube, als Erwachsener ist das Leben an sich oft wie so ein Drahtseilakt. Ja? Du musst schauen, dass alles im Gleichgewicht bleibt, dass du nirgendwo abstürzt. Und dann steht Gott da und sagt, hey, hier ist meine Hand. Ich halte dir. Ich will, dass dein Leben gelingt. Ich will dich stützen. Und selbst wenn du abstürzt, dann stehe ich unten und fange dich auf. Ja, da gibt's so eine schöne Geschichte, als ich, keine Ahnung, 2-3 Jahre alt war, bin auch immer gerne auf Klettergerüste. Und damals in den 70er waren die Sicherheitsvorschriften noch nicht so, da war so ein Klettergerüst, das hatte ein Geländer oben, total gut, ja, so in 2 Meter Höhe, aber das Geländer war in dieser Höhe. Das heißt, da hat ein Kind unten runter wunderbar durchgepasst. Und das habe ich natürlich gemacht. Runtergewunken und flupp. Mein Vater hat das Gott sei Dank aus dem Augenwinkel gesehen und ist hingehechtet und hat mich aufgefangen. Bin ich ihm immer noch dankbar, ja? Und ich glaube, dass das so in deinem Leben auch ist. Dass Gott da steht und sagt, hey, wenn du fällst, ich bin da, ich fange dich auf. Du fällst nicht ins Bodenlose. Du wirst in deinem Leben bestimmt auch mal stolpern und fallen. Da wird auch mal was schief gehen, aber dann ist Gott da, dass du nicht ins Bodenlose fällst. Das ist die Sache mit Abraham und dem Bund. Bis hier ist es noch relativ einfach, aber jetzt kommt die Sache mit dem Bundeszeichen. Zu jedem Bund gibt es auch ein Zeichen, ja, dass man weiß, das ist nicht nur so leer dahingeredet, sondern bei Noah war das noch total schön, dieser Regenbogen, ja. Das ist ein total schönes Bild, kann man sich auch ins Wohnzimmer hängen. Bei Abraham ist die Sache jetzt ein bisschen schwieriger. Und ich habe lange überlegt, wie wir das machen, aber wir kommen nicht drum rum, nämlich die Sache mit der Beschneidung. Als Zeichen hat Gott gefordert, dass alles Männliche beschnitten werden muss. Das ist das Zeichen des Bundes. Gut, man kann sagen, das waren damals vielleicht auch hygienische Gründe, ne? Nomaden, heißes Klima, Wasser ist kostbar, man kann nicht einfach duschen, wenn man schwitzt und so weiter. Aber es geht noch weiter. Und das fand ich total interessant, dass es schon im Alten Testament drum geht, das ist nicht nur eine Body Modification Sache, das ist nicht nur irgendwas Körperliches, sondern es geht viel tiefer. Und schon im Alten Testament, ein paar Bücher nach der Abraham-Geschichte sagt Gott, oder heißt es über Gott, Gott selbst wird eure Herzen beschneiden und die Herzen eurer Nachkommen, sodass ihr den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben könnt und dadurch euer Leben rettet. Darum geht's, ja, nicht nur um Körperhygiene, sondern eigentlich um Seelenhygiene. Dass Gott alles von unseren Herzen wegnehmen, beschneiden will, was der Beziehung zu ihm im Widerspruch steht. Wir hatten bei Noah damals das Apostelkonzil, ja, also als die ersten Juden und die ersten Heiden Christen geworden sind, hatten die verschiedene Probleme miteinander. Unter anderem war dann eine Sache, muss jemand, der jetzt an Jesus glaubt, musste erst nach jüdischem Ritual beschnitten werden oder nicht? Das war eine ernste Frage, weil die Judenchristen gesagt haben, natürlich, wir bleiben ja Juden, wir glauben nur an Jesus. Und die Heidenchristen haben gesagt, oh, lass mal stecken, du, da kommen wir doch sicher anders auch drumherum. Und die Lösung war damals durchaus so salomonisch, die gesagt haben, wer das will, der kann das machen, aber es ist keine Bedingung. Wichtiger ist eben die Beschneidung der Herzen. Und so kann Paulus auch, der berühmte Heidenapostel, später schreiben, wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht, es zählt nur der vertrauende Glaube, der in tätiger Liebe auswirkt. Ja? Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Beschneidung heißt für uns, ich meine, das ist ja vor allem das Wichtige, was machen wir damit? Wir haben ja hier keine Geschichtsvorlesung, sondern für uns ist ja die Frage, was machen wir damit? Und dieses Bundeszeichen der Beschneidung heißt, Gott streckt mir die Hand hin und sagt, jawohl, ich möchte dein Leben mit dir gehen. Und das heißt, wir sollen das wegnehmen, was diese Beziehung stört. Gott ist ein Beziehungswesen. Er will die Beziehung zu den Menschen. Eine tragfähige Beziehung zu Abraham. Und er möchte eine tragfähige Beziehung zu dir. Das ist diese Sache mit dem Bund. Was kannst du mitnehmen von Abraham? Das Erste, Abraham ist nicht ein alter Mann, der vor 4000 Jahren gelebt hat. Abraham ist jetzt, Abraham bist du. Ja? Und Gott sagt zu dir, ich gehe mit dir. Ich bin bei dir auf deinem Lebensweg, egal was passiert, egal wie du verzweifelst, wie du scheiterst, wie du Schuld auf dich lebst und natürlich auch, wenn es dir gut geht. Du musst das nicht alleine machen, diesen Drahtseilakt des Lebens. Ich bin da und streck dir die Hand hin und fang dich auf. Und was zählt, so können wir mit Paulus festhalten, ist der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir unser Leben nicht alleine leben müssen. Dass wir andere Menschen haben, aber dass wir vor allem dich haben. Dass du sagst, ich bin da, ich bin bei dir. In Höhen und Tiefen, ob du dich gut fühlst oder schlecht, ob du gewinnst oder verlierst. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, auch dass du uns auffängst, wenn wir fallen. Danke, dass du damals mit Abraham sichtbar den Bund geschlossen hast, an den wir uns erinnern können. Und danke, dass du auch heute mit uns den Bund schließt, in der Taufe und immer, wenn wir im Glauben an dich zu dir kommen. Danke, dass du Ja zu uns sagst. Wir bitten dich, dass wir das nicht vergessen. Nicht, wenn es uns gut geht, aber auch nicht, wenn es uns schlecht geht. Und dass wir davon anderen erzählen, dass du da bist und unser Leben mitgehst. Amen.